Ich möchte gerne beten. Lieber Vater, du weißt, dass wir uns auf diesen Tag, auf diesen Nachmittag und Abend besonders gefreut haben. Und wir wollen dir einfach jetzt danken, dass du uns im Rahmen dieses Hauses diese Gelegenheit gibst, intensiv nachzudenken über einen ganz besonderen Text im Neuen Testament. Wir danken dir, dass du uns dein Wort, die Bibel, geschenkt hast. Du weißt, wie viel gute Erfahrung wir gemacht haben mit deinem Wort. Aber wie wir auf der anderen Seite immer wieder neu damit ringen und suchen, es zu verstehen, es zu begreifen, Schlüssel zu bekommen, mit denen es sich für uns auftut. Danke, dass auch an diesem Nachmittag, an diesem Abend das möglich ist. Wir wollen dich jetzt einfach um deinen Segen bitten in deiner Nähe, in dem du Kopf und Herz erreichst mit dem, was du uns in der Bibel geschenkt hast. Ganz herzlichen Dank für unseren Gast, für unseren Referenten unter uns. Wir bitten dich, dass du ihn segnest. Amen.
Ja, liebe Schwestern und Brüder, ich freue mich sehr, hier zu sein und mit euch zusammen den Römerbrief zu betrachten. Der Römerbrief ist ein ganz besonderer Brief unter den Paulusbriefen. Und zwar deshalb, weil es der einzige Brief ist, den er an eine Gemeinde geschrieben hat, die ihn nicht kennt, die er nicht selbst begründet hat. Worin soll der Vorteil liegen? Nun, wir kennen das alle, wenn wir einen Briefwechsel haben mit Leuten, mit denen wir eine Geschichte teilen, dann genügt oft eine Andeutung, eine Erinnerung und der Eingeweihte weiß, worum es geht. Schlecht für jeden, der nicht eingeweiht ist. Dann muss man immer fragen, was war denn da, was haben die denn erlebt, was steht denn da im Hintergrund? Der Römerbrief ist auch deshalb spannend, weil es ein Brief ist, den Paulus schreibt, um sich, man muss besser sagen, das Evangelium ganz grundsätzlich vorzustellen. Insofern geht es nicht um Einzelprobleme wie bei den Korintherbriefen. Es geht auch nicht um eine polemische Auseinandersetzung wie im Galaterbrief, sondern es ist eine Einführung in die Grundlagen, in das Entscheidende des Evangeliums. Und es ist immer wieder gut, das merken wir in allen Lebensbezügen, sich an Grundlegendes zu erinnern. Der Römerbrief ist aber auch deshalb spannend, weil er geschrieben ist in einer kirchlich, gemeindlich ganz schwierigen Situation. Wir wollen das gar nicht glauben, dass es im Neuen Testament schon Probleme gab, weil wir die romantische Vorstellung haben, am Anfang war alles rosarot und wunderbar und die Probleme sind erst im 20. oder 21. Jahrhundert gekommen. Weit gefehlt. Zur Zeit des Römerbriefes brach die Kirche fast auseinander. So groß waren die Widersprüche und Spannungen, kaum kleiner, als sie heute sind. Und es ist spannend und interessant, wie Paulus um die Einheit dieser Kirche ringt, indem er alle an die Grundlagen erinnert. Paulus hätte es einfach gehabt, einfach zu sagen, was kümmern mich die Gegner in Jerusalem? Die springen nicht mehr über ihre eigenen Schatten, vergiss Jerusalem. Wir haben sowieso die Mehrheit in den heidenchristlichen Kirchen. Die Kirche explodiert missionarisch. Was kümmern uns unsere Wurzeln der Urgemeinde? Nein, er hat festgehalten an der Einheit der Kirche. Und er hat darum gerungen, nicht in Spaltung zu geraten mit den Schwestern und Brüdern. Wenn man heute Idea liest, dann hat man den Eindruck, selbst die, die sich für rechtgläubig, für evangelikal, für fundamentalistisch halten, haben nichts anderes zu tun, als sich gegenseitig den Glauben abzusprechen und einen Streit anzufangen, auseinander zu geraten, sodass also alles das, was die einen tun, von den anderen gleich bemäkelt wird und jeder versucht, den anderen noch im Streit zu überholen. Da können wir von Paulus lernen. Paulus war keiner, der einen Einheitsbrei wollte. Er hat eine klare Vorstellung von Evangelium, aber er ringt um die gemeinsame Basis und um die Einheit der Kirche. Nun ist es so, dass der Römerbrief, wie ich jetzt schon angedeutet habe, tatsächlich einmal ein richtiger Brief war, wie wir heute noch Briefe schreiben. Das erkennt man ganz leicht, wenn man ihn beginnt zu lesen. Wir haben es hier tatsächlich mit einem Briefkopf zu tun. Und so wie wir heute einen Absender kennen, nämlich Paulus, ein Knecht Christi Jesu in 1,1, so lesen wir dann auch in Vers 5 und 6 von einem Adressaten, nämlich den Heiligen, den Geliebten in Rom. Und wir können auch in diesem Brief das finden, was man heute formal unter Betreff, unter Bezugnahme angibt. Wir wollen, weil wir ja zwei Einheiten haben und nicht eine ganze Woche, wir wollen gleich zu unserem Betreff springen und kommen auf die anderen Dinge dann auch. Das sogenannte Briefthema in Römer 1, 16 und 17. Und wir werden merken, dass unter Betreff wir schon so viele inhaltsreiche Worte haben, dass uns die Zeit davonfliegen wird, alleine diese kleinen Verslein hier zu interpretieren. Dort sagt Paulus, nachdem er zuvor in der Überleitung seine Verbundenheit mit der römischen Gemeinde zum Ausdruck bringt, er betet regelmäßig für sie, er will sie schon lange besuchen, jetzt endlich aber scheint sich eine Gelegenheit anzubahnen. Er erklärt, dass er schuldig ist, den Nicht-Griechen und den Griechen, den Gebildeten, den Ungebildeten. Und jetzt in Vers 16 das Briefthema. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit Gottes, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht, ein Zitat aus dem Propheten Habakuk 2,4, der aus Glauben Gerechte wird leben, oder man kann auch sagen, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Bevor ich ins Schwabenland kam, habe ich diesen Satz nie verstanden. Warum drückt er sich so kompliziert aus? Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Und bei den Schwaben habe ich das erste Mal schwäbische Komplimente kennengelernt. Wenn man dann beim Sonntagsessen sagt, es schmeckt nicht schlecht, dann soll das für die Hausfrau schon ein Kompliment sein und ist eine Steigerung von gut. Wenn Paulus meint, ich schäme mich des Evangeliums nicht, dann meint er, ich bekenne das Evangelium freimütig mit ganzem Einsatz meines Lebens. Wie ernst diese seltsame Wendung ist, ich schäme mich nicht, das wird deutlich, wenn wir Kapitel 15, das Ende, wir müssen es jetzt nicht machen, in Ruhe zu Hause lesen. Dort redet er nämlich von den Reiseplänen und schreibt, dass er nach Jerusalem will, um die allgemein gesammelte Kollekt dort abzugeben. Und er bittet die Römer schon um Unterstützung in der Fürbitte, weil er Angst hat, es könnte die Urgemeinde in Jerusalem diese Gabe der Heidenchristen nicht akzeptieren. Wir lernen von Lukas in der Apostelgeschichte, dass es in der Tat dort in Jerusalem bei eben dieser Reise zur Verhaftung des Paulus kam, sodass ein freimütiges Bekenntnis ihn unmittelbar anschließend schon in Gefangenschaft bringen sollte. Paulus war seit seiner Berufung in Damaskus, seit seiner direkten Begegnung mit Jesus Christus als dem Auferstandenen, er war, wir würden sagen, wie elektrisiert. Er war völlig verändert, erfüllt von dem, was er dort erkannt hatte. Und er hat, das hängt noch alle von uns ab, die wir auch schon hauptamtlich auf die Sommerferien zuhetzen und mit unserer Zunge hier raushängend rumlaufen, weil wir überarbeitet sind. Er hat uns alle in den Schatten gestellt, mit seiner Energie das Evangelium zu verbreiten. Und es wird auch ganz klar, warum schämt er sich nicht? Nun, er schämt sich nicht, weil es das Evangelium ist, das er verkündigt. Schauen wir in unsere Gemeinden und Gemeinschaften, dann könnte man den Eindruck haben, der Begriff Evangelium sei nicht ganz angemessen. Es hat schon mal ein Kritiker des Christentums gesagt, erlöster müssten sie mir aussehen, bevor ich mir Gedanken über die Wahrheit des Christentums mache. In der Tat. Evangelium heißt erfreuliche Nachricht, frohe Botschaft. Wenn ein Herrscher an die Macht kam und er hat einen Schuldenerlass herausgegeben, dann war die frohe Botschaft das, was jetzt an guter Nachricht kam und alle haben sich gefreut. Wenn wir bei einem Regierungswechsel vom Kanzler hören würden, dass alle Steuern erlassen würden, dann wäre das politisch ein Evangelium und wir würden uns auch alle mindestens finanziell mal freuen, weil das eine gute Nachricht ist. Wie weit ist unser Alltag, wie weit ist auch oft unsere Verkündigung, unser persönliches Zeugnis von dieser ehemaligen Freude des Paulus entfernt? Aber ich bin ja nicht gekommen, um bei schönem Wetter zu moralisieren. Ich möchte umgekehrt fragen, was hat den Mann so fasziniert? Was hat den so in die Welt gebracht, in Schwung gebracht, dass er nicht mehr ruhen konnte? Nun, er sagt, worum es sich beim Evangelium handelt, warum diese Begegnung mit Christus sein ganzes Leben komplett geändert hat. Er bestimmt es auf fünffache Weise, das Evangelium. Es ist nämlich das Evangelium eine Kraft. Ich werde euch nicht mit Griechisch belästigen, aber wenn ich sage, dass hier Dynamis steht, kann sich jeder was drunter vorstellen, weil Dynamit ein sehr mächtiger Begriff ist. Dynamik ist uns als Begriff bekannt. Das Evangelium ist eine Macht. Wie ist unsere Vorstellung? Nun, wir denken immer in Theorie und Praxis. Theoretisch können wir etwas sagen und erklären und können uns den Mund fusselig reden. Die Frage ist dann immer, ob es an der Praxis etwas ändert. Auch unsere Vorstellung über das zum Glauben kommen ist so: Ich rede mir den Mund fusselig mit Erklärungen, nehme Beispiele, Bibelstellen, versuche es mal im Lieben, mal im Zorn, rede mal sanft, mal zärtlich und dann werde ich wieder böse und hoffe mit meiner Rhetorik den anderen endlich zur Entscheidung zu bringen, dass er sagt, na ja, warum soll ich es nicht mal versuchen? Ab heute bin ich Christ, ich versuche es mal, ich entscheide mich für Gott, ich versuche es. Das Evangelium wird selbst als Macht beschrieben. Worin liegt der Unterschied? Nun, wir erinnern uns an die Schöpfung. Gott sprach, es werde Licht. Wer hat daraufhin herumlaufend das Licht angemacht? Im Gehorsam. Niemand. Die Finsternis wurde Licht. Das Faszinierende an Gottes Reden ist, es wirkt selbst, was es sagt. Es wirkt selbst, was es sagt. Wie faszinierend in der Schöpfung. Es werde Licht und es ward Licht. Es soll sich Wasser und Feste trennen und sie trennten sich. Wir reden immer von Theorie und Praxis. Und dann verstehen wir unter Zeugnis, unter Bibelauslegung, unter dem seelsorgerlichen Zuspruch oder einer Predigt, da zappelt sich einer ab in der Hoffnung, dass der andere es dann umsetzt in die Praxis. Wie anders ist das Verständnis von Wort Gottes innerhalb der Bibel? Das Wort wirkt selbst. Ich erinnere mich noch, als ich als Oberschüler den Glauben neu entdeckt hatte und frisch entflammt war, und dann immer dachte, ich muss jetzt meine ganze Klasse missionieren, möglichst dem Direktor noch. Da habe ich immer morgens mir ganz fest vorgenommen in der stillen Zeit, also heute redest du mit jemand über den Glauben. Und je mehr ich es mir vornahm, desto mehr ging es daneben. Ich habe es ganz nachdrücklich versucht, aber je schlechter mein Gewissen wurde, desto verbissener kam das raus, sodass die am Ende, glaube ich, den Eindruck haben, der Eckstein, der ist ein bisschen sehr ernst, der guckt einen immer so finster an. Der Druck wurde immer größer. Ich musste an einen Punkt kommen, an dem ich sagte, Herr Jesus Christus, das mit der Mission schminke ich mir ab, ich habe keine Lust. Das ist so ein Krampf, ich schade dir mehr, als dass ich dir helfe. Eine Woche später kommt ein Klassenkamerad zu mir und sagt, Hans Joachim, du verstehst dich doch als Christ, ich habe mal eine Frage an dich. Da wusste ich, was Evangelium ist. Da hüpfte ich wie Paulus im Gefängnis und lobte Gott, weil ich sagte, das ist Wort Gottes. Nicht wir reden uns den Mund fusselig und hoffen, dass irgendein Mensch anbeißt wie ein Fisch an der Angel, sondern Gott wirkt, wann er will, wo er will und wie er will, durch sein Wort. Wichtig ist, dass wir ihm zur Verfügung stehen. Nicht anders hat Jesus geheilt. Er hat gesprochen, nimm dein Bett und stehe auf. Das war kein blöder Spruch, das war kein moralischer Spruch, das war nicht ein Imperativ, ein Befehl. Dann wäre dem armen Mann nicht geholfen gewesen, wenn man nur sagt, es ist gar nicht so schlimm, reiß dich zusammen. So sind wir manchmal hilflos, nicht? Leidet einer an Alkoholsucht oder da ist jemand sterbenskrank und wir klopfen auf die Schulter und sagen, es wird schon wieder gut werden, nicht? Dumme Sprüche. Was hilft das dem armen Opfer? Es überfordert ihn ja nur. Folge mir nach. Nimm dein Bett, stehe auf. Sei sehend. Oder, das ist der Hammer, zu einem, der schon 4 Tage im Grab liegt und bei den Temperaturen, die wir jetzt haben, schon so stinkt, dass die Schwester Jesus warnt, Lazarus, komm heraus. Das sind Worte Gottes. Es kann sein, dass die eine und der andere unter uns gesagt hat, was soll ich den Römerbrief nochmal lesen? Ich habe schon so viel schlechte Erfahrungen gemacht. Bevor ich in den Himmel komme, reißt das bei mir keine Wurzel mehr raus. Ich werde sicherlich in meinem Leben nie mehr etwas anderes erleben. Da unterschätzen wir Gottes Wort, das wirkt. Die zweite Eigenschaft des Evangeliums, es ist das Wort Gottes. Das habe ich schon vorbereitet, in dem, was ich eben zum Wort sagte. Das Evangelium hat mit Gott zu tun, klar, würde jeder Fromme unterschreiben. Aber was heißt das? Es heißt, dass das Evangelium von A bis Z nur von Gott und seinem Wirken, seiner Liebe, seinem Reichtum, seiner Gnade redet. Was machen wir? Wir sagen, die erste Strophe des Evangeliums heißt, das tat Gott für dich. Und dann wird die zweite Strophe intoniert und das tue ich für Gott. Dann wäre es schon nicht mehr Wort Gottes. Dann wäre es mein Wort. Wir reden im Römerbrief von A bis Z von Gott, seiner Kraft, seiner Liebe, seiner Gnade, seiner Geduld. Und Frömmigkeit hat am Evangelium gemessen mit nichts anderes als mit Gott zu tun. Nicht erschrecken, es kommen noch Konsequenzen. Heute Abend werden wir auch Konsequenzen in unserem Leben haben, die viel weiter gehen, als uns lieb sein wird. Aber es ändert nichts dran. Das Evangelium redet ausschließlich von Gottes Kraft. Alles das, was es verkündet, hat mit Gott zu tun. Drittens, das Evangelium redet von Heil. Dies ist nun ganz faszinierend. Wie ist unsere Vorstellung von Gott? Nun, unsere Vorstellung von Gott ist so ähnlich, wie es in der Antike mal einen Gott gab, also keine biblische Gottesbeschreibung, sondern einen heidnischen Gott, den nannte man Janus, der hatte 2 Gesichter. Die meisten von uns haben eine Gottesvorstellung, in denen Gott 2 Gesichter hat. Natürlich einen gnädigen Vater zu gegebener Stunde. Natürlich einen treu liebenden Vater zu gegebener Stunde. Aber Gott kann auch anders. Und dass Gott auch anders kann, das erscheint uns dann geboten, wenn andere Gottes Willen übertreten, dass er als Richter auftritt. Dass Gott aber auch ein anderes Gesicht haben kann, das wird uns auch dann deutlich, wenn wir durch einen Schicksalsschlag plötzlich nicht mehr den Glauben in unserem Leben bestätigt sehen. Ein lieber Mensch stirbt uns. Oder was für manche noch schlimmer ist, ein lieber Mensch wird uns untreu und verlässt uns. Ich selber versage in meinem Leben. Oder ich werde plötzlich arbeitslos oder werde mittellos und alles in meinem Leben widerspricht meinem Glauben. Ich erfahre den Glauben nicht mehr. Und wie viele von uns kippen dann plötzlich in ihrer Gottesvorstellung und sagen, Gott hat mich vergessen. Gott ist doch nicht ein Gott der Liebe. Er hat noch eine andere Seite. Das Evangelium spricht, was immer man sonst noch von Gott sagen kann und soll, von dem Heil. Was ist Heil? Das ist ja so ein frommer Begriff. Nun, Heil bedeutet sowohl die Rettung aus einer Gefahr heraus. Heilen, retten bedeutet das, was ein Notarzt tut, wenn er irgendwo hinkommt, wo einer vom Fahrrad gestürzt ist, vom Auto überfahren ist oder im Auto eingeklemmt ist. Retten aus der akuten Gefahr heraus. Heilen bedeutet aber auch gesund machen. Das ist für viele Christen ganz schön schwer. Ich weiß nicht, ob es unter uns Krankenschwestern und Pfleger gibt, ob es Ärztinnen und Ärzte gibt. Es gibt ja nichts schlimmer als ungeduldige Patienten, nicht? vor allen Dingen, wenn eine Krankenschwester selber krank wird oder ein Arzt oder eine Ärztin, dann wird es ganz gruselig, nicht? Die haben die OP noch nicht ganz hinter sich, die Narkose macht sie noch ganz benommen. Dann wollen die schon wieder selbst an OP stehen, weil sie ungeduldig sind, schlechte Patienten. Die meisten Christen sind schlechte Patienten. Wir sind noch nicht gerade aus Gnaden gerechtfertigt worden, dann wollen wir schon besserwisserisch auf die Beine springen und ziehen einen weißen Kittel über unseren Pyjama, nicht, oder unser Operationsnachthemd, nicht, und wollen besserwisserisch rumlaufen und andere sofort wieder belehren und pflegen und meinen, wir seien ein kleiner Gott und könnten die Probleme anderer Menschen lösen. Wie oft in der Seelsorge erlebe ich das, dass Menschen ungeduldig sind mit sich. Jetzt hat mir Gott das schon 1000 Mal vergeben müssen, mir platzt der Kragen. Interessant, dass da das Subjekt wechselt, nicht? Gott platzt nämlich der Kragen gar nicht. Und selbst, warum? Nur weil wir ein bisschen stolz sind, nicht? Wir wollen nicht die ganze Zeit so demütig wieder um Vergebung bitten. Wir werden viel ungeduldiger mit uns. Solange wir auf dieser Erde sind, bleiben wir diejenigen, die Heil brauchen. Rettung aus und Heilung in der Gegenwart. Aber noch mehr. Rettung bedeutet das Dritte, nämlich Bewahrung in der Zukunft. Wir werden sicherlich heute Abend in Römer 8 einmünden. Wie schrecklich wäre es, wenn wir nur wüssten, damals sind wir gerettet worden aus der Sünde, aus der Lieblosigkeit, aus der Einschränkung von Leben. Heute dürfen wir Patienten sein und sind es auch gerne. Aber ich frage euch, was ist morgen? Kann ich selbst die Hand für mich ins Feuer legen? Besser nicht, sonst verbrenne ich sie mir. Kann ich mit anderen, denen ich vertraue, rechnen? Wissen wir, wie wir alt werden? Ob wir auf dem Sterbebett getrost sind oder schreien, wo ist jetzt Gott? Ich erinnere mich daran, vor kurzer Zeit einen ganz alten Bekannten im Arm gehalten zu haben, der durch die Entwicklung seines Krebses schon so aussah, dass alle erschraken, ganz gelb-grün im Gesicht. Und der unter Tränen mir sagte, ich kann nicht mehr beten. Wie wichtig war es mir zu sagen, du brauchst nicht zu beten. Gott ist bei dir und hält dich. Heil bedeutet gerettet in der Vergangenheit, geheilt in der Gegenwart und bewahrt für alle Zukunft. Es mag sein, dass es Menschen gelingt, dir deinen Herrn einmal wegzunehmen. Durch das, was sie dir tun, durch das, was sie sagen. Es wird ihnen aber nie gelingen, dich deinem Herrn wegzunehmen. Heil bedeutet, wenn Gott uns einmal rettet, dann nicht nur im Augenblick, sondern weil er eine Linie sich vorgenommen hat für uns und nicht ruht, bis er das Ziel dieser Linie erreicht hat. Evangelium spricht von dem Wort Gottes zum Heil, zu deinem Heil, zu meinem Heil. Wie oft erlebe ich das bei Menschen, die an ihrer Erfahrung zweifeln und dann sagen, vielleicht meint es Gott doch nicht so gut mit mir. Vielleicht schickt uns Gott auch Böses. Vielleicht will Gott auch das Böse und das Leiden. Das Entscheidende ist, Gott will immer nur unser Heil. Am Grab reden wir Pfarrer, ich bin neben dem Professor auch ordinierter Pfarrer, oft Dinge, die wir gut meinen, aber die unsinnig sind. Dieses Gott hat es gefallen, einen Menschen von mir zu nehmen. Wie schnell weckt das Missverständnisse? Will Gott, dass kleine Kinder sterben? Gewiss, alles muss an Gott vorbeigehen. Aber in dieser Welt können wir nicht alles verstehen und widerspricht unser Schicksal dem Verständnis von Liebe. Dann ist es wichtig, dass wir nicht das Schicksal als letzte Instanz nehmen, sondern Gottes Zusage, für dich will ich heil. Wie oft erlebe ich das im Gespräch mit jungen Menschen, die sagen, ich plane jetzt mein Leben, ich möchte meine Partnerschaft begründen, ich suche mich nach einem Partner, einer Partnerin um, aber in Hinsicht auf Gott bin ich skeptisch. Ich habe Angst, Gott könnte mich den unteren Weg schicken, wenn ich ihn frage und wenn ich ihm sage, wo soll ich denn hingehen, dann schickt er mich am Schluss noch in die Mission und dann sitze ich da in der Hitze und traue mich nicht mehr richtig glücklich zu sein. Oder wenn ich ihm sage, Herr, leite mich in meiner Partnersuche, dann kriege ich irgendjemand angedreht, den er sonst nicht los wird und dann bin ich der Dumme, nur weil ich Gott nach seinem Willen gefragt habe. Wie viel Misstrauen steckt in uns, dass wir Gott nicht das Beste zutrauen? Evangelium ist Gottes Zusage. Ich habe die Kraft. Ich bin das Subjekt, der Handelnde. Und ich handle zum Heil. Zum Heil für die Glaubenden. Zum Heil für die Glaubenden. Was ist Glaube? Nun, es ist ganz klar für uns, dass Glauben etwas mit Fürwahrhalten zu tun hat. Alle diejenigen, die überhaupt nicht an Gott glauben, kennen das Wort trotzdem aus der Umgangssprache. Ich glaube, dass das Wetter heute hält. Ich glaube, am Wochenende soll es auch schön sommerlich sein. Die Gewitterwahrscheinlichkeit, hörte ich auf der Herfahrt, sei bei 10%. Also glaube ich, dass die 90% zur Geltung kommen. Diese Bedeutung ist natürlich zu flach. Aber auch Glaube an Gott hat etwas zu tun mit dem Fürwahrhalten. Und deshalb sitzt ihr ja bei dieser Hitze hier. Glaube hat etwas mit Denken zu tun. Glaube überlegt, welche Grundlagen habe ich. Das ist wohl wahr. Aber wir sind uns schnell einig, Glauben kann nicht nur für Wahrheiten heißen. Da gibt es ja so eine kirchlich, volkskirchlich oberflächliche Art, dass man sagt, ja irgendwie glauben wir alle an Gott und das ist es dann schon. Nein, Glaube will natürlich gelebt sein. Glaube hat etwas mit dem Engagement zu tun eines Menschen. Wer glaubt, der soll es auch tun. Und nicht nur es für wahr halten. Aber es ist noch mehr. Biblisch gesehen ist das Entscheidende am Glauben nicht das für wahr halten, das gehört dazu. Auch nicht das Engagement, das Umsetzen im alltäglichen Leben, das gehört dazu. Sondern Glaube hat etwas mit Beziehung zu tun. Glaube ist Beziehung. Glauben ist ein Beziehungsbegriff. Entschuldigt, dass ich bei der Hitze so abstrakt komme, aber ich mache es gleich deutlich. Es gibt andere Beziehungsbegriffe, zum Beispiel Lieben. Wie nennt ihr die jungen Frauen, die helfen? Das Praktikantin oder Haustöchter, ja. Also wenn eine Haustochter am Abend ihrer anderen Freundin im Zimmer beim Zähneputzen erzählt, ich habe mich heute verliebt, dann ist die neugierige Frage der anderen Haustochter natürlich, in wen? Warum? Weil Liebe ein Beziehungsbegriff ist. Wenn die dann kneift und sagt, ich habe mich nur so verliebt in keinen bestimmten, da würde die andere sofort ihre Zahnbürste nehmen und die Zahnpasta ihr einmal so ins Gesicht bürsten und sagen, du schummelst, nicht? Das stimmt nicht. Entweder du hast dich nicht verliebt oder du hast dich verliebt. Hast du dich verliebt, dann gibt es auch einen Bezugspunkt, eine Bezugsperson. Liebe hat mit Beziehung zu tun. Genauso ist es mit dem Glauben. Das Entscheidende am Glauben ist die Beziehung. Und hier sind wir bei der Grundlage, die für Paulus in der Tat in Damaskus überhaupt das Licht in das Leben hineingebracht hat. Wie viel hat er vorher schon als Pharisäer für wahr gehalten? Aber mehr. Er war nicht einfach nur so ein oberflächlich Glaubender. Er hat sein ganzes Leben eingesetzt und sich engagiert für die als richtig erkannte Wahrheit. Ja, für Gott hat er sich engagiert. Aber er hat sich für Gott engagiert. Für wie viele Christen, frage ich mich in Deutschland und darüber hinaus natürlich in anderen Ländern auch, ist Glaube nur das, was von ihnen selber kommt und was sie tun? Grammatisch kann man sagen, wer ist eigentlich das Subjekt des Glaubens? Ich glaube. Ja, ich natürlich. Wer denn sonst? Beim biblischen Verständnis ist es anders. Erlaubt mir, ziemlich weit vorne anzufangen, am besten gleich bei Adam und Eva, wie man sprichwörtlich sagt. Wie hat Gott den Menschen eigentlich geschaffen? Nun, wir wollen uns den Menschen als Ebenbild, als Gegenüber schaffen, hat Gott gesagt. Was bedeutet das? Das göttliche Ich schafft sich ein menschliches Du. Ebenbildlichkeit bedeutet dieses Verhältnis von gegenseitigem Austausch. Gott und Mensch sollten ein Wir sein. Wie sagt es das Alte Testament und das Neue bis hin zur Offenbarung? Ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Der Glaube hat ein Subjekt, aber wer ist das Subjekt des Glaubens? Wer glaubt? Nun, wir sagen sofort, ich glaube. Aber das wäre zu wenig. So wie eine Liebesbeziehung, eine gute Ehe, ja nicht nur ein Subjekt hat, Man könnte, wenn wir männerkritisch reden, den Eindruck haben, in den letzten Jahrhunderten war es so, dass die Ehe nur ein Subjekt hatte. Die Frau war für die Ehe zuständig und der Mann hatte andere Sachen im Kopf, Beruf, Hobbys und so weiter. Aber das waren ja keine guten Ehen. So wie eine Ehe immer zwei Subjekte hat, wie ein Wir nicht ein Subjekt hat, sondern zwei, so ist der Glauben, dass wir die Gemeinschaft mit Gott. Das war die Offenbarung für Paulus in Damaskus. Vorher hat er immer gedacht, ich muss gerecht sein. Ich muss mich für Gott einsetzen. Ich muss mein ganzes Leben so gestalten, dass es Gott wohlgefällig ist. Vom Ich zum Wir. Das mag uns zunächst etwas fremd sein, diese Rede vom Wir. Deshalb nämlich, weil wir vom biblischen Denken so weit weg sind. Wir sind, obwohl wir fromm erzogen sein mögen und von Kindesbeinen an in frommen Kontexten aufgewachsen sein mögen, Kinder der Neuzeit. Der neuzeitliche Mensch sagt seit Jahrhunderten, ob er an Gott glaubt oder nicht, ich bin Mittelpunkt der Welt. Auf mich kommt es an. Ein Philosoph hat es mal auf den tollen Satz gebracht, ich denke, also bin ich. Nicht, was Gott im Himmel ist, ist interessant. Nicht, dass ich zu einem Volk gehöre, zu einer Gemeinde ist grundlegend, sondern dass ich selbst mein Leben begründe. Ich nehme mein Leben in die Hand. Wenn ich das so darstelle, wird jeder Gläubige sagen, ja, das ist natürlich nicht Glauben, sondern der Gläubige versteht sich von Gott her. Nur unser Problem ist, wir haben die Frömmigkeit genauso neuzeitlich von Gott weggenommen und ins eigene Leben hineingebracht. Wie bemüht war ich am Anfang, wie der Pharisäer Paulus, selbst zu missionieren, Gottes Willen zu tun, Bibel zu lesen, zu beten und alles, was man mir erzählte, was zu einem Christenleben dazugehört. Und welch ein Krampf war das? Denn je mehr ich es versuchte, desto weniger war es lebensschenkend, war es tatsächlich lebendig und war es für mich eine Hilfe, sondern ich hatte immer ein schlechteres Gewissen und merkte immer mehr, es funktioniert nicht. Ja, bei mir kam es so weit, dass ich sagte, also wenn ich jetzt mal annehme, dass Gott im Himmel lebt und mein Leben so ein Krampf ist, dann habe ich mich wahrscheinlich gar nicht richtig bekehrt. Und ich habe in meinen Kalendern, die ich lange aufgehoben habe bis heute, dann an einigen Stellen so ein Kreuzchen mit einer hochgesetzten 2 für Wiedergeburt. Warum? Nun, weil ich jede zweite Evangelisation nach vorne lief und sagte, bisher, das war Krusch, das war es noch nicht. Ich kannte damals das Schwäbische noch nicht, also es muss ein anderer Begriff gewesen sein. Aber das, was man mit Krusch bezeichnet, ich muss mich neu bekehren. Ich muss mich neu entscheiden. Es stimmt etwas nicht in meinem Glauben. Und das einzige Problem war nicht etwa, dass ich zu wenig hatte, sondern dass ich nicht nahm, was ich hatte. Ich habe mich von mir selbst her verstanden. Ich dachte, Glaube ist die Bedingung, die ich als Mensch erfüllen muss, um Gott wohlgefällig zu sein und ihm zu entsprechen. Dabei ist Glaube viel mehr. Glaube ist in der Tat die Beziehung mit Gott selbst. Eine Kraft von Gott zum Heil für jeden, der glaubt. Die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Juden und Griechen? Was ist das denn jetzt hier? Nun, das war damals die Situation. Die Christen, die aus Israel heraus erwachsen sind, die sogenannten Judenchristen, haben, soweit sie sich um Jakobus scharten und auf ihn bezogen in Jerusalem, gesagt, nur Juden können teilhaben am Reich Gottes, nur Juden haben Anspruch auf das, was der Messias in Kreuz und Auferstehung für uns geschaffen hat, nur Juden können Verheißungsempfänger sein. Geborene Juden, beschnittene Juden, Torah-Observant, also nach dem Gesetz orientiert lebende Juden. Paulus war selber Jude, was wir gerne vergessen, wenn wir den Römerbrief lesen und er sich so engagiert für Heiden einsetzt. Aber seine Erkenntnis in Damaskus war, Christus ist nicht nur für Israel gestorben, zuerst für Israel, gewiss, aber nicht nur, sondern zugleich für alle Völker. Das war für viele Juden damals eine harte Nuss. Was bedeutete das? Wenn jeder dahergelaufene Heide, gebildete Philosophen oder irgendwelche Hafenarbeiter in Korinth, an unseren Messias glauben dürfen, ja, wo kommen wir denn dann hin? Dann wäre ja das Heil völlig voraussetzungslos. Dann wäre es ja ganz egal, aus welchem Volk ich komme. Dann wäre es ja gar kein Privileg mehr, das ich hätte. Dann würde mir mein Adel der Geburt und der Herkunft ja gar nichts mehr helfen. Und dies genau unterstreicht Paulus. Gottes Zuwendung, Gottes Evangelium gilt allen Menschen. Und es trifft jeden Menschen genau da, wo er ist. Für uns heute ist die Frage, muss ich mich erst beschneiden lassen als Mann und als Frau, muss ich die Tora übernehmen und mich streng daran halten, entsprechend koscher essen und alle Regeln und Feiertage einhalten, die das Gesetz vorgibt, mehrheitlich natürlich keine bestimmende Frage mehr. Aber wir kennen heute dasselbe Problem. Immer dann, wenn Evangelium und Gottes Liebe verkündigt wird und wenn alle Menschen bedingungslos eingeladen werden, dann entsteht der Unmut bei den Frommen. Wenn der kommen darf, wie er ist, was habe ich mich ein halbes Leben lang gequält und angestrengt? Oder wenn einer auf dem Totenbett sich noch bekehrt und ihm Vergebung und ewiges Leben zugesprochen wird, da sagt ein anderer, da habe ich es freilich zu früh gemacht, denn dann hätte es mir auch noch auf dem Totenbett gereicht, dann hätte ich fröhlich leben können und am Schluss hätte ich die Kurve noch rechtzeitig gekriegt. Bei den ersten Christen gab es das, die haben gesagt, bloß nicht zu früh taufen lassen, sonst entsteht die Frage, was ist eigentlich, wenn ich als Getaufter sündige? Also immer erst kurz vor dem Tod sich taufen lassen und dann kurz zusammennehmen, dann kommt man in den Himmel. Was ist das für ein Verständnis von Glauben? Es ist das Verständnis von Glauben, als wäre der Glaube eine Einschränkung des Lebens. Wenn jemand dem Sünder die Gnade nicht gönnt, dann offenbart er mehr über sich als über den Sünder. Dann sagt er nämlich, ich verstehe den Glauben als etwas sehr Anstrengendes, es kostet mich furchtbar viel Überwindung. Wenn der andere den Glauben geschenkt bekommt am Schluss, warum habe ich mich ein Leben lang gequält? Man könnte geradezu sagen, das ist ein Test an mich selber. Wie wirkt das auf mich, wenn ein Mensch, der noch nie an Gott geglaubt hat und liederlich gelebt hat, plötzlich vom Evangelium ergriffen wird und freut sich wie ein kleines Kind an Gott und seiner Liebe? Geht es uns nicht manchmal wie dem älteren Sohn im Gleichnis in Lukas 15, dass wir einerseits sagen, das mag ja ganz richtig sein, dass unser Gott alle Menschen liebt, aber mich sollte er da doch ein bisschen mehr lieben, denn ich habe mich so für ihn angestrengt. Wir werden vom Evangelium beschämt, wenn wir uns des Evangeliums nicht schämen. Weil uns deutlich wird, es geht uns selbst in unserer Frömmigkeit noch um etwas ganz anderes, als es Gott geht. Gott geht es um Beziehung, um das Wir. Und das Wir ist viel mehr als nur ich und du. Wir pendeln immer zwischen ich und du. Entweder wir sagen im Glauben, jetzt lebe ich mal meinen Willen, oder wir tun Buße und sagen, jetzt ist es nur noch Gott. Und wenn wir sagen, jetzt nur noch Gott, dann meinen wir, jetzt muss es uns wehtun und jetzt müssen wir auf was verzichten. Jetzt müssen wir den unteren Weg gehen. Und je mehr wir auf etwas verzichten, je weniger wir genießen im Leben, desto mehr tun wir Gott einen Gefallen. Entweder ich oder du. Das ist schon bei der Ehe ein falscher Ansatz. Wenn eine Ehe nur so funktioniert, dass es gut geht, wenn immer einer sich verleugnet, dann ist das keine gute Beziehung. Wenn eine Mutter-Kind-Beziehung davon lebt, dass einer von beiden immer leidet, dann ist das keine gute Wir-Beziehung. Sondern wie ist es? Eine Mutter ist stolz, wenn das Kind sich entfaltet. Wenn das Kind Karriere macht und glücklich wird, dann ist eine liebende Mutter mit glücklich. Wenn die Mutter sagt, Kind, bleib zu Hause, du darfst nicht leben, du bist nur für mich bestimmt und saugt das ganze Leben des Kindes nur für sich aus, kann man ja nicht sagen, das ist Mutterliebe, nicht? Das ist zwar Anhänglichkeit, aber es ist nicht Selbstlosigkeit. Wenn eine Ehe nur darin besteht, dass einer immer verzichten muss, damit der andere auflebt, und dann macht man das im Wechsel, dann ist das nicht wir. Sondern wie ist es? In wirklicher Liebe, egal in welchen Verhältnissen, ist das Aufblühen des Anderen zur Freude des Liebenden. Je mehr der andere glücklich ist, desto glücklich ist der Liebende. Gott liebt uns. Das heißt, wenn er sich entfaltet, dann entfalten wir uns. Und wenn wir uns im Glauben und im Leben entfalten, wenn wir glücklich und froh werden und ihn loben können, tun wir ihm den allergrößten Gefallen. Wie weit sind wir vom Wir in unserem alltäglichen Leben noch weg? Weil wir doch Gott immer als Gegensatz zum Ich sehen und nicht als Gegenüber. Ich und du sind bei uns getrennt, aber das ist so wie bei Adam und Eva, Sie wollten sein wie Gott, also selbst Gott sein. Und da entstand die ganze Not mit ihrer Nacktheit und ihrer Trennung von Gott. Glauben heißt im Wir-Leben mit Gott. Ich weiß, dass das abstrakt klingt, deshalb lasst mich ein Beispiel nehmen, das mich von meiner Kindheit her noch heute fasziniert. Ich hatte ein besonders gutes Verhältnis zu meinen Großeltern väterlicherseits. Und ich weiß noch, wir hatten da bei den Großeltern einen Keller, der war furchtbar dunkel. Damals gab es noch 15 Wattlampen, da reichte eine Lampe für den ganzen Keller bei 10 Mietparteien. Und es waren Spinnweben und Mäuse und Ratten da unten, weil die Mülleimer da standen. Das heißt, eigentlich gab es nichts Faszinierendes. Aber in dem Keller meines Großvaters waren so schöne alte Sachen, die mich immer neugierig machten. Und so war ich immer zweiwertig, immer ambivalent. Einerseits wollte ich runter, weil es mich reizt. Andererseits hatte ich eine furchtbare Angst. Und wenn die Großmutter dann sagte, wer holt uns denn Kompott zum Essen hoch, dann hatte ich einerseits Lust, aber andererseits Angst. Wenn der Großvater sagte, ich gehe, habe ich mich sofort angeschlossen, seine Hand gepackt und habe dann gesagt, wir gehen in den Keller. Nicht? Ich habe dann so getan, als würde ich den Großvater beschützen. Nicht? Alleine schafft er das nicht. Und das war eine Wir-Erfahrung. Der Keller war genauso dunkel. Der Keller war genauso gefährlich. Und trotzdem war es etwas völlig anderes, weil ich mit meiner Patschehand den kleinen Finger meines Großvaters hielt und er mit seinem Daumen und seinem Zeigefinger mein Handgelenk umfasste und wir beide in den Keller gingen. Als Kinder kannten wir noch Wir-Erfahrungen. Die Geborgenheit, nicht alleine zu sein, die Geborgenheit, auch gar nicht sich alleine beweisen zu müssen, sondern sich ganz verlassen zu können und nicht verlassen zu sein. Oder ein anderes Beispiel einer Wir-Erfahrung, das ich erst vor wenigen Jahren hatte. Dass ich nämlich eine Familie besuchte und als wir das Kinderzimmer vorgeführt bekamen, die Kleine ihre Puppe vorführte und zeigte und wir sie also bestätigten und die Puppe auch ganz toll fanden. Und dann merkte ich, wie mein Freund sich blitzartig rumdrehte, als jemand Papa rief. Da war der kleine Sohn auf das obere Bett gestiegen und hatte die Augen zugemacht, die Arme ausgebreitet und hat sich fallen lassen und rief nur Papa. Das ist Vertrauen. Das ist im Wir-Leben. Nicht ich und auch nicht du gegen mich, sondern wir zusammen. Jetzt können wir natürlich sagen, und dennoch ist doch der Glaube eine Bedingung, die der Mensch erfüllen muss. Es ist schon richtig, auch für Paulus ist der Glaube der Weg, auf dem man teilhat am Heil. Auch für Paulus gibt es in der Tat kein Heil ohne Glaube. Aber es ist unbestreitbar so, der Glaube ist nicht die menschliche Bedingung, ist nicht das, was wir als Vorleistung bringen müssen. Der Glaube ist nach dem Evangelium selbst schon Wirkung Gottes. Wie kommt ein Mensch zum Glauben? Nun, wir würden sagen, er hört das Evangelium, überlegt hin und her, dann bittet er zu Gott, dann wird der Antrag im Himmel bearbeitet, schleppend oder zügig, und dann kommt die Bestätigung, ja, du darfst gläubig werden. Das ist die menschliche Perspektive. Oder wenn wir Helfer sind bei Pro Christ oder sonst einer Evangelisation, dann sagen wir immer, ich habe mit dem geredet, das Gespräch war so gut, ich glaube, bei dir ist bald soweit. Und jetzt beten wir noch kräftig, damit der Himmel auf ihn aufmerksam wird. Die Engel im Himmel kichern nur mit ihren Flügeln und sagen, wie töricht diese kleinen Christen da unten. Es sind doch wir, die den Menschen bewegen. Nicht? Gott führt einen Menschen unter das Evangelium. Gott bringt ein Gespräch zustande, wie damals zwischen dem Kämmerer und dem Philippus mitten in der Wüste. Da war es ja ganz eindeutig, die beiden hätten sich ja sonst verfehlt. Und Gott weckt in einem Menschen den Glauben. Das heißt, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann fängt nicht anschließend Gott an zu wirken, sondern umgekehrt. Ein Mensch kommt zum Glauben, weil Gott schon an ihm gewirkt hat. Warum fällt es uns so schwer, dies alles zu denken? Nun, es fällt uns deshalb so schwer, weil wir Gott immer in Entsprechung, in Analogie zu menschlichen Verhältnissen denken. Was Gottes Liebe ist, ahnen wir noch nicht. Wir ahnen es auch nicht heute Abend. Haltet mich nicht für arrogant und überheblich, dass ich meine, wenn ihr mich gehört habt, dann ahnt ihr es und vorher habt das nicht geahnt. Wir alle ahnen noch nicht, was Gottes Liebe ist, weil wir nicht anders als nach menschlichen Beispielen uns Gott vorstellen. Wenn wir sagen, dass Gott eine Person ist, in der Tat, brauchen wir Vergleiche. Aber wie ist es denn unter Menschen? Schon wenn wir auf die Welt kommen, ist die Zuwendung unserer Eltern und Großeltern gar nicht so bedingungslos, wie wir meinen. Das haben die unter uns erlebt, die nicht die Lieblingsgeschwister waren und die nicht die Lieblingskinder oder Enkel waren. Da kommt plötzlich, nachdem ich Mittelpunkt als Erstgeborener war, also ich bin nicht Erstgeborener, nicht, aber ich nehme das als Beispiel, da kommt plötzlich Konkurrenz. 2 Jahre später kommt ein kleines Mädchen auf die Welt. Angeblich ein Schwesterchen, wie es heißt. Und die hat eine süßere Stupsnase, die kann noch kieksiger mit ihrer Stimme reden. Und plötzlich wenden sich alle Verwandten und Bekannten ab von meinem kleinen Kinderbettchen. Ich stehe alleine da und schüttel an den Stäben. Und alle kieksen da in dieses kleine Ding rein und nicht reagieren dann auf die kieksige Stimme. Das heißt, ich merke schon, wenn ich auf die Welt komme, ich kriege Zuwendung und Anerkennung, die ich brauche, aber ich muss auch was dafür tun. Aussehen, Verhalten. Es ist verrückt, wenn man das überlegt. Da kommen Kinder auf die Welt und sind nicht alleine, sondern da gibt es schon 3 Geschwister. Und die gucken schon in den ersten Monaten und Jahren, wo gibt es hier eine Lücke, wo ich auffallen kann. Die altkluge erstgeborene Schwester, die Rolle ist schon besetzt. Der zweite ist auch schon besetzt, besonders schön, besonders reizvoll, alle finden ihn entzückend. Also wähle ich als drittes Kind die Rolle des Clowns. Ich falle immer auf. Das geht im Kindergarten, in der Schule weiter. Wir suchen uns Rollen, in denen wir Aufmerksamkeit und Anerkennung finden. Wir kommen in die Schule, lauter ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer, da fängt die Gerechtigkeit an. Ja, Pustekuchen. Am ersten Tag werden wir alle angelächelt und es sieht so aus, als wären wir geliebt, wie wir sind. Aber schon nach wenigen Wochen lächelt die Lehrerin den einen etwas wahrhaftiger an und den anderen etwas selbstbeherrschter und willensbetonter, weil der nämlich nicht so ganz funktioniert, wie sie sich das vorgestellt hat. Versteht mich nicht falsch, ich rede nicht schlecht über menschliche Liebe. Es gibt auch Erfahrungen, und diese Erfahrungen habe ich auch selber gemacht, die waren für mich auch so etwas wie das Damaskus wie für Paulus, dass ich eine menschliche Gemeinschaft erlebe, für mich war das eine christliche kleine Gruppe auf einer Freizeit, ähnlich wie der euren, wo wir den Eindruck, die Ahnung haben, hier geht es nicht um meine Schönheit, nicht um meine Leistung, nicht um meine Attraktivität, nicht um die Konsequenz in meinem Glauben, hier geht es um mich. In Römer 5 jubelt Paulus und rühmt Paulus Gott, weil er sagt, wir haben Gottes Liebe erkannt. Was ist Liebe? Dass einer sich einsetzt für einen Gerechten, das gibt es freilich auch, so sagt er, unter Menschen. Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir seine Feinde waren, als wir unvermögend waren. Als wir nicht an ihn glaubten, als wir Sünder waren, hat uns Gott geliebt. Wie geliebt? So vollkommen geliebt, dass er alles für uns gegeben hat. Eine solche Liebe ahnen wir nur unter Menschen. Und das ist das Problem unseres Glaubens. Wir denken Gott so, wie wir Eltern, Großeltern und Lehrer und Lehrerinnen erlebt haben. Gütig vielleicht? Ich denke an meinen Lateinlehrer, immer korrekt, immer gerecht, nie ausfallend, nie schlecht gelaunt. So habe ich am Anfang mir Gott vorgestellt. Aber weh, ich hatte meine Vokabel nicht gelernt, dann verfinsterte sich sein Blick. Andere wurden cholerisch und haben geschrieben, da haben wir nur gekichert. Der hat nie geschrien, aber der konnte so ernst gucken. Das war fast noch tödlicher und vernichtender. So denken wir uns Gott. Gott liebt voraussetzungslos und bedingungslos. Er hat uns schon, als wir seine erklärten Feinde waren, über alles geliebt, so sehr, dass er sich selbst im Sohn für uns dahingegeben hat. Für uns ist schon viel, wenn wir anderen Menschen Zeit schenken oder Geld schenken, unsere Hilfe schenken. Wenn wir jemandem sagen, ich möchte mein Leben mit dir teilen, dann nennt man das schon Hochzeit. Das kommt nicht so oft vor oder sollte nicht so oft vorkommen. Das ist dann schon der Ernstfall, dass man sagt, mein ganzes Leben möchte ich mit dir teilen. Aber wie selten passiert es, dass wir greifen, hier setzt sich einer bis zur Lebenshingabe für mich ein. Für mich war das in der Tat plötzlich die Wende in meinem Christsein, als ich das erste Mal einen kleinen Kreis von Christen hatte, bei dem ich den Eindruck habe, hier ahne ich, was Gottes Liebe ist. Wir haben über unsere Probleme geredet und im Gegensatz zu sonst haben sich die Blicke nicht verfinstert und ich merkte, jetzt werde ich für die anderen gleichgültig oder es wird ihnen unangenehm, weil es plötzlich ernst wird, sondern die mochten mich immer mehr. Je wahrhaftiger ich wurde, desto mehr mochten sie mich. Ich habe es gar nicht geglaubt. Wenn wir zusammen beteten, dann mussten wir uns nicht immer im Stillen überlegen, was bete ich denn jetzt? Dann haben wir uns geärgert, wenn der andere vorher schon das Motiv aufgenommen hat. Jetzt muss ich mein ganzes Gebet nochmal umstellen. Wie blöd auch, das nächste Mal bete ich gleich als Erster. Dann habe ich mein Ding untergebracht. Sondern es ging endlich um Gott und um nichts anderes. Wir haben geredet, wie wir dachten. Und nicht erst, wie kommt das bei anderen an? In der menschlichen Liebe, die ganz bestimmt auch damals und seitdem in allen Bezügen nicht vollkommen sein kann, aber in der menschlich echten Liebe können wir begreifen, unvollkommen, aber greifbar, was Liebe ist. Nur leben können wir von menschlicher Liebe nicht, weil menschliche Liebeserfahrung viel zu wenig unser Leben dominiert. Sie ist ja nicht in der Mehrheit unserer Lebenserfahrung. Gottes Liebe umgekehrt können wir nicht unmittelbar fühlen. Gottes Liebe können wir nicht einfach abrufen. Und wenn wir lange Zeit nichts von Gott fühlen und erfahren, dann schreien wir manchmal wie die Psalmisten nach Gott und wollen endlich wieder etwas von ihm sehen und erfahren. Gottes vollkommene Liebe, die unsichtbar ist, können wir greifen in der menschlichen Liebe, die zwar unvollkommen ist, aber dafür sichtbar. Gott liebt uns nicht, weil wir wertvoll sind. Gott liebt uns nicht, weil wir gerecht sind. Gott liebt uns nicht, weil wir gläubig sind. Und ich muss auch nicht erst zum Glauben kommen, damit Gott mich liebt. Dann sagen andere, ja, das ist schon richtig, das gilt seit Christi Kreuz und Auferstehung. Aber vor dem Kreuz Christi, da war es doch so, dass wir von Gott gar nicht geliebt waren, sondern da waren wir Feinde Gottes und Gott war unser Feind. Und Christus musste kommen, um zwischen Gott und uns zu vermitteln. Falsch. Ob wir Paulus nehmen oder das Johannesevangelium. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Die Welt, die ihm feindliche Welt. Die, die nichts von ihm wissen wollten, die ohne seine Liebe leben wollten. So sehr geliebt, dass er sich selbst im Sohn für sie dahingab. Und Paulus, Römer 5, Vers 8. Gott erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder, feindlich, Gottlose waren. Das Befreiende an unserem Glauben fängt nicht da an, wo du vollkommen wirst. Sonst würde es erst bei der Erscheinung Jesu Christi anfangen mit der Freude. Das Befreiende am Glauben fängt da an, wo wir erkennen, wir verstehen uns nicht von uns selber her. Nicht einmal von unserem eigenen Glauben her. Nicht einmal von unserer eigenen Heiligkeit und Gerechtigkeit her, also all dem, was ja Gott in uns gewirkt hat. Wir verstehen uns ausschließlich von Gott und seiner Liebe her. Die menschliche Liebe liebt, wenn jemand liebenswert ist. Und wie oft haben wir das erlebt, wenn wir selbst positiv betroffen waren in Freude oder wenn wir selbst negativ draußen standen, dann in Neid, dass jemand, der liebenswert ist, die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Nicht in allen Gruppen, in allen Schulklassen, bis hin ins Altersheim ist es so. Es gibt einige, die sind besonders attraktiv, die haben immer ein Nistörchen drauf, nicht? Die sind immer witzig, immer gut drauf. Und alle scharen sich um die und man hat den Eindruck, das ist also wie bei den Bienen mit dem Süßen, nicht? Alle fliegen sie drauf und die anderen stehen daneben und kriegen keinen Anschluss. So ist das Leben. Menschlich werden wir geliebt, wenn wir attraktiv und liebenswert sind. Bei Gott ist es anders. Gott liebt nicht, weil wir wertvoll sind, sondern wir erkennen unseren Wert dadurch, dass Gott uns liebt. So hat es Martin Luther einmal auf den Punkt gebracht und er hat es nicht frei erfunden. Das ist genau die Auslegung des Römerbriefes. Gott liebt uns nicht, weil wir wertvoll sind, sondern wir erkennen unseren Wert darin, dass Gott uns liebt. Wie oft kommen wir uns minderwertig vor? Wie oft erleben wir das, dass wir irgendwie angeraunzt werden, dass wir keinen positiven Impuls bekommen und irgendwie der Tag so mittelmäßig ist und wir wissen selber gar nicht genau, woran es liegt. Unser Alltag hat keine Würde. Unser Alltag hat kein Strahlen, hat keine Herrlichkeit, keine Faszination. Er hätte es, wenn wir uns neu darauf besinnen, wer wir in Gottes Augen sind. In Römer 8, ich darf es vorwegnehmen, da heißt es, dass wir wie dieser erstgeborene Sohn Jesus Christus königlich eingesetzt wird zur Rechten Gottes, als Erbe Gottes, dort in dem Adel der Gottessohnschaft ist. So sind wir durch Jesus Christus in seiner Liebe hineingenommen in seine Würde. Wir sind Miterben, wir sind Geschwister. Jesus will nur der Erstgeborene unter vielen Geschwistern sein. Wisst ihr, was das heißt? Wir sind heute, die wir hier sitzen, Kronprinzessinnen und Kronprinzen Gottes. Ich erinnere mich daran, dass ich das einmal in einer Bibelschule erzählte und dann am letzten Abend, wir hatten eine ganze Woche Zeit, da hatten sich alle Bibelschülerinnen und Bibelschüler für die Zusammenfassung der Woche, das habe ich aber nicht mitgekriegt, so goldene und silberne Kronen aus so Goldpapier geschnitzt und zusammengeklebt. Die hatten sie alle schön unter den Bänken und sie dachten schon, der Eckstein kommt nochmal auf den Adel. Und in dem Augenblick haben sie alle ihre Kronen rausgenommen, sich aufgesetzt. Sie waren so freundlich, mir auch eine Krone noch mitzumachen. Ich war ja nicht drauf eingestellt. Und wisst ihr, was das Interessante war? Es hat keiner mehr so in der Bank gehangen und auch nicht so, sondern plötzlich saßen alle so. Der Adel, den wir haben, nicht als Ergebnis unseres gelebten Lebens. Den Adel, den wir haben, dadurch, dass Gott nicht mehr ohne uns sein will. Ich kann euch ein Geheimnis verraten. Wer Liebe so voraussetzungslos und bedingungslos erlebt, der wird nicht nachlässig, sondern der lebt dann auch entsprechend dieser Liebe. Das Geheimnis der echten Liebe ist nämlich, sie erreicht ihr Ziel nicht wie eine schlechte Pädagogik durch Drohen und Entzug von Zuwendung, sondern in der Bedingungslosigkeit der Zuwendung. Die Eltern und Großeltern unter uns, die sich über die jungen Racker ärgern, die die Wohnung nie aufräumen und wenn es Männer sind, sich auch nicht duschen wollen und ein T-Shirt 3 Monate lang anziehen, warum auch nicht, warum brauchen wir auch ein zweites, wer hat auch die Waschmaschine erfunden, die kennen das vielleicht, dass alle Moral und alles Ranreden an junge Leute manchmal vergeblich sein kann. Wenn derjenige sich aber frisch verliebt und die Angebetete das erste Mal ihn zu Hause besucht, ja, dann steht die Welt plötzlich anders da. Warum? Nun, die Bedeutsamkeit der Beziehung macht einen Menschen aufmerksam. Und das, was die wohlgemeinten Sprüche der Eltern und Großeltern nicht erreichten, das erreicht der verliebte Blick einer jungen Frau und plötzlich ändert sich der Mensch. Wir predigen immer aufeinander los und versuchen uns mitzuteilen, änder dich endlich, tu doch was. Und egal, ob wir ganz fromm von rechts kommen oder ultraliberal von links, immer ist es der Zeigefinger und der Imperativ. Die einen sagen, jetzt bau doch endlich mal Reich Gottes, wenn es Gott schon nicht tut, komm du mal rein. Die anderen sagen, Gott hat keine Lippen außer unseren Lippen, er hat keine Augen außer unseren Augen, er hat keine Hände außer unseren Händen, also jetzt streng dich mal an, du hast viel zu tun, du musst Gott auf dieser Welt ersetzen. Wir überfordern uns gegenseitig. Und was ist das Ergebnis? Nicht, dass wir uns freuen am Evangelium und besser leben, das Ergebnis ist, wir sind gelähmt. Alle klagen, es ist nichts mehr los in unseren Gemeinden. Alle klagen, die Jugendlichen sind heute so unverbindlich, wir waren damals viel verbindlicher. Heute gibt es keine verantwortliche Mitarbeit mehr und wir dreschen aufeinander ein, jetzt reißt euch doch endlich mal am Riemen. Es gibt keinen Ersatz für Evangelium und es gibt keinen Ersatz für Liebe. Nur Liebe, eine voraussetzungslose Liebe, kann auf den Weg bringen. Wir sind als Menschen für das Wir geschaffen. Das heißt, wenn ich das menschliche Du alleine anspreche, jetzt sei doch mal wir, das funktioniert nicht. Das ist so ergebnislos, als wenn ein hartgesottener Junggeselle ein frisch verliebtes Ehepaar anguckt und sagt, also ab heute will ich es doch auch mal probieren und fragt den Ehemann, wie macht man das denn nicht? Und dann kriegt er mit, also dass er für 2 deckt und dass es ein Doppelbett gibt und dann kauft er jeden Tag Blumen, kocht für 2, deckt für 2, spült für 2, schläft in einem Doppelbett und nach einer Woche sagt er frustriert, irgendwie ist es immer noch langweilig, nur noch viel anstrengender als früher, weil es die doppelte Arbeit ist, aber ich habe nichts davon. So leben viele Christen. Sie wollen Gott in ihrem eigenen Leben in bester Absicht ersetzen. Es gibt nur einen Christen und es gab immer nur einen einzigen Christen. Christus, der für uns Gekreuzigte und Auferstandene. Wir müssen Gott nicht und Christus auf dieser Welt nicht ersetzen. Wir müssen ihn in uns leben lassen. Abschließend haben wir aber noch eine Gegenprobe. Damit komme ich zum Schluss für heute Mittag. Paulus fährt nämlich fort, nachdem ich das Evangelium schon so blumenreich und rosig dargestellt habe, in Vers 17. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit Gottes, welche kommt aus Glauben in Glauben. Bums, das ist jetzt der Hammer. Jetzt haben wir uns so am Evangelium gefreut und plötzlich werden wir aufgeschreckt und an Gottes Gerechtigkeit erinnert. Das ist ja gerade das Problem. Wir denken Gott als einen gerechten Gott. Und was heißt das? Nun, wir denken, Gott ist ein gerechter Gott, indem er ein gerechter Richter ist. Ein gerechter Richter verteilt nach dem Recht. Wenn einer dem entspricht, was verlangt wird, wenn einer unschuldig ist, muss der Richter ihn freisprechen. Ist er aber schuldig, dann muss er ihn verurteilen. Unser deutsches Verständnis von Gerechtigkeit ist glücklicherweise nicht das biblische Verständnis. Wenn Paulus von Gerechtigkeit Gottes redet, meint er etwas anderes. Und dies hat er schon von Jesaja und dem Psalmen gelernt. Gerechtigkeit ist im Alten Testament, wir haben es bei Liebe und Glauben schon gelernt, auch ein Beziehungsbegriff. Wenn ein Jude sagt, ich bin gerecht, zum Beispiel in den Psalmen, dann ist die Frage bei einem Juden immer sofort, wem gegenüber, in welcher Beziehung bist du denn gerecht? Denn Gerechtigkeit ist ein Beziehungsbegriff. Wir sagen, ich bin gerecht, das heißt, ich bin selbstgerecht, ich werfe mir nichts vor. Da brauche ich nur mich, um das festzustellen. Für einen biblisch denkenden Juden ist Gerechtigkeit immer ein Beziehungsbegriff. Ich bin gerecht in einer Beziehung. Nun, welche Beziehung ist die Beziehung der Bibel? Ich hatte es schon gesagt, die Ebenbildlichkeit, dass wir mit Gott, dass wir ihn von ganzem Herzen lieben, mit aller unserer Kraft, mit allem, was wir haben und all unseren Gedanken. Welcher Mensch kann da gerecht sein in der Beziehung? Das lebt keiner. Die 10 Gebote halten, das hält man wenigstens, wenn man von einem Montag bis zum Samstag durch oder als Jude dann von Sonntag bis zum Freitag. Also gut, Gebote kann man halten, oberflächlich, vordergründig. Aber vollkommen lieben, wer will das denn? Wer kann in einer Beziehung vollkommen entsprechen? Gerechtigkeit ist aber eben nicht die Gerechtigkeit eines Richters bei Gott nur, sondern wie es in Römer 3, 26 heißt, Gott erweist seine Gerechtigkeit, indem er selbst gerecht, treu, beziehungsorientiert, loyal zu uns ist. Und das macht erst das Evangelium zum Evangelium, indem er zugleich den gerecht macht, der an ihn glaubt. In Kapitel 4, das war eben 3,26, in Kapitel 4, Vers 5, setzt Paulus noch eins drauf, indem er Abraham als Beispiel des Glaubens nimmt und sagt, wodurch wurde Abraham gerecht? Abraham, na, durch sein eigenes Leben, würde der Pharisäer gesagt haben. Nach Damaskus sagt Paulus, das war nicht der Punkt. Abraham wurde gerecht, denn er glaubte an den Gott, der Gottlose gerecht machen kann. Die Gerechtigkeit Gottes besteht erstens in seiner Treue. Er ist gerecht. Sie besteht zweitens darin, dass Gott auch noch unser Unrecht auf sich nimmt, an unsere Stelle tritt, praktisch im Wir auch noch auf die andere Seite des Wir tritt, also vom Ich ins Du, und unsere Rolle spielt und uns hineinnimmt. Wie werde ich vor Gott gerecht? Das Ich sagt, indem ich mich anstrenge und gerecht lebe und an Gott glaube. Nein. Ich werde gerecht, indem ich als Sünder gerecht gesprochen werde. Am jüngsten Tage hoffen wir alle einmal aus dem Mund des Richters zu hören, du bist gerecht, du bist frei. Wie wird das begründet sein am jüngsten Tag? Du bist gerecht, du bist frei, weil du frei gesprochen bist, weil du begnadigt bist. So wie ein König oder ein Bundespräsident in ein Gefängnis treten kann und sagen kann, du bist frei. Und mit diesem du bist frei sich die Tür öffnet und der Sünder begnadigt ist. So bekommen wir im Evangelium gesagt, du bist frei, du bist gerecht, gerechtfertigt durch Gottes Liebe und seine Gnade. Und Paulus freut sich, dass er es schon bei seinem Briefthema sagen kann, das steht schon im Alten Testament. Der aus Glauben Gerechte wird leben. Wir haben jetzt einen ersten Anlauf genommen zu diesem der aus Glauben Gerechte. Und wir wollen heute Abend uns dem zuwenden, was in Kapitel 5 bis 8 das Hauptthema ist. Was heißt es dann, dass wir leben werden aufgrund dieser Liebe und dieser Begnadigung durch Gott, die uns zugesprochen wird. Vielen Dank für eure Geduld, trotz des Sommerwetters.
Das Evangelium hat wirklich etwas Befreiendes, wenn man es in dieser Weise versteht. Aber sicherlich gibt es Fragen. Und da bitte ich jetzt und ermuntere Sie, dass Sie das ein oder andere noch fragen können. Es ist die Gelegenheit.
Gerne auch ergänzen oder eigene Erfahrungen, nicht? Also wir müssen es nicht nur im Frage-Antwort-Stil machen, sondern ihr steht ja selbst großenteils seit vielen Jahren im Glauben. Es kann ja sein, dass ihr eigene Gedanken ergänzend noch anführen wollt. Aber gerne auch Fragen natürlich.
Ja, bitte.
Ich habe das zum ersten Mal gehört, dass also das Gerechte ein Beziehungsbegriff ist, und ich bin begeistert. Also der Römerbrief, der Brief war für mich einfach trocken, langweilig, der hat mich nie umstimmt. Ich könnte das ganz kurz nochmal sagen, dieses deutsche Gerechtigkeitsverständnis,
dass ich mir das so nicht merken kann. Ja, sehr gerne. Wir haben, und das geht zurück bis ins Römische Reich, das Verständnis von Gerechtigkeit als einer verteilenden Gerechtigkeit. Das Beispiel eines Richters macht es uns deutlich. Wann ist ein Richter gerecht? Ein Richter ist dann gerecht, wenn er den Schuldigen verdammt, verurteilt und überführt und den Unschuldigen freispricht. Wenn ich Gott so denke wie einen deutschen oder einen römischen Richter, dann haben sich alle Gerechten zu freuen. Die können am jüngsten Tag nämlich jubeln und sagen, endlich werden alle Feinde ausgerottet und ich werde meiner Gerechtigkeit und Unschuld überführt. Das Problem ist nur, und das beschreibt Paulus in Römer 1 bis 3 ganz gnadenlos, welcher Mensch kann von sich aus sagen, nach meinem gelebten Leben bin ich vollkommen. Ich habe Gott immer und ohne Unterbrechung von ganzem Herzen geliebt. Und Paulus sagt, für die Heiden, Kapitel 1, sind wir uns als Juden alle klar, die Heiden sind alle Sünder. Aber er geht in 2 und 3 weiter und sagt, und was ist mit uns als Juden? Haben wir Gott vollkommen geliebt? Nein, ich komme zu der Anklage, sagt Paulus, nach dem gelebten Leben werden wir jetzt schon vom Evangelium, am jüngsten Tag von Christus, alle als Sünder, als nicht gerecht, als nicht hinreichend erfunden. Gäbe es Gott nur als Richter, dann würde der jüngste Tag der traurigste Tag, den es je gegeben hat, weil alle Menschen überführt werden, es hat nicht gereicht. Gerechtigkeit als Beziehungsbegriff ist schon bei Jesaja so, dass Jesaja immer wieder sagt, ich lasse mein Heil offenbar werden, ich lasse meine Gerechtigkeit zu euch kommen. Gerechtigkeit als Heil. Gerechtigkeit heißt in der richtigen Beziehung stehen, biblisch. Wann ist einer gerecht, wenn er richtig in der Beziehung steht? Wir stehen von uns aus nicht in der richtigen Beziehung zu Gott. Aber durch Gottes Liebe werden wir aus dem Unrecht heraus erlöst. Wir werden aus unserem Hass heraus geliebt. Das heißt, dass Gott in der Tat von sich aus gerecht ist. Aber seine Gerechtigkeit viel mehr ist als Treue, dass er treu ist. Sondern er, so heißt es, kommt zu uns Sündern, wird ein Sünder, trägt unsere Sünden, trägt alle Konsequenzen unseres Versagens, nimmt sie auf sich selber als der Sohn Gottes. Und das heißt, er begnadigt uns. Wenn wir fragen, was wird am jüngsten Tag sein? Wie werden wir beurteilt werden? Alle, die wir hier sitzen, werden auf unsere Knie fallen und werden sagen, ich bin ungerecht. Da gibt es keinen mehr, der sagt, halt, Jesus, bei mir hat es gereicht, aus eigener Kraft. Oder, so argumentieren wir nicht, wir machen es ein bisschen filigraner, unsere Eitelkeit, unser Stolz ist ja auch sehr clever und raffiniert geworden. Wir sagen, für die vergangenen Sünden hat Christus mir Vergebung gebracht. Aber seit ich gerechtfertigt bin und begnadigt, seitdem ich bekehrt bin, lebe ich ja jetzt mit einem genullten Konto, nicht, das ist also ein Konkursverfahren aus Gnade, nicht private Insolvenz. Und jetzt aber bin ich mit meinen Sünden getilgt und darf nochmal von vorne anfangen. Und jetzt haben manche den Eindruck, sieht es gar nicht so schlecht aus. Ein bisschen Vergebung brauche ich noch, Abendmahl gibt es ja auch noch und Buße. Aber im Großen und Ganzen ist die Bilanz gar nicht mal so schlecht. Am jüngsten Tag lege ich meinem Heiland alles zu Füßen, was ich an Frucht des Geistes aus mir selbst herausgebracht habe. Nicht? Und dann wird er mich angucken und sagen, okay, die Vergangenheit war nicht so, dafür gibt es Vergebung, aber was du dann gelebt hast ab der Bekehrung, das zählt. Und so glauben viele in den Himmel zu kommen. Wenn wir Christus sehen, wie er ist, in der vollkommenen Liebe, da kommt keiner mehr mit Aufrechnereien von uns. Und wir werden alle von uns aus sagen, ob wir Heiden sind oder Christen, die an Gott glauben, wir haben es nicht verdient, von dir geliebt zu werden. Und was ist dann Heilsgewissheit? Heilsgewissheit ist die Gewissheit, dass am jüngsten Tag Gott unseren Namen nennt, auf seinen Sohn Jesus Christus schaut und zu uns sagt, du bist gerecht. Es kann sogar sein, dass wir dann selber protestieren und sagen, Herr, entschuldige, wenn ich dir widerspreche an einem so großen Tag, aber ich bin wahrhaftig nicht gerecht. Und er schaut auf seinen Sohn Jesus Christus und sagt, doch, denn meine Liebe ist so groß, dass ich gerecht bin und meine Gerechtigkeit reicht für dich mit aus. So wie ein Strafgefangener, zu Recht Verurteilter, nicht Römer 3, 23, alle Menschen, Juden wie Heiden, sind Sünder, alle sind unter dem Urteil Römer 3, Vers 9, ohne Ausnahme. So wie ein Überführter begnadigt wird, so werden wir gerechtfertigt. Deshalb sagen wir auch in der Sprache der Reformation vom Römerbrief her, wir werden von Gott gerecht gemacht. Nicht, wie kann man einen Ungerechten gerecht machen? Nur durch Begnadigung. Und das ist Evangelium. Deshalb gibt es überhaupt Heilsgewissheit. Es ist ja auch so, dass bei sehr vielen diese Heilsgewissheit nicht da ist. Ich weiß, im Vikariat war ich aber ganz erschüttert, als ich eine alte Frau auf dem Totenbett liegend besuchte und sie mich ganz ängstlich anschaute und mich fragte, Herr Vikar, gibt es denn für mich noch eine Hoffnung vom Neuen Testament her, vom Evangelium her? Nicht? Und dann habe ich eben rückgefragt, warum zweifeln Sie daran, können Sie es nicht glauben? Doch, ich möchte es gerne glauben, aber mir hat mal irgendein Pfarrer gesagt, für dich gibt es keine Vergebung oder deine Heiligkeit oder Gerechtigkeit reicht, ich weiß nicht, wie der Zusammenhang war. Wie froh war ich, sagen zu können im Namen des Evangeliums, Gottes Gerechtigkeit reicht für dich mit aus. Gerechtigkeit als Beziehungsbegriff, das heißt, Gott setzt uns in die richtige Beziehung zu sich. Im Wir mit Gott sein, das heißt gerecht sein. Im Alten Testament schon sind die Israeliten gerecht, wenn sie als Volk Gott zugehören und Gott ganz ihnen zugehören kann. Gerechtigkeit ist die richtige Beziehung. Und wenn man das einmal versteht, dann wird der ganze Glauben plötzlich, kriegt eine ganz neue Bedeutung. Gerechtigkeit ist keine Tat. Gerechtigkeit ist keine Eigenschaft, die jemand für sich selber hat. Nicht so würden wir als Deutsche sagen, wir haben auch diese Redewendung, ich werfe mir nichts vor, ich bin gerecht, ich habe ein reines Gewissen, ich habe eine reine Weste. Da ist immer das Ich, das sich anguckt und sagt, ja, jetzt ist das Hemd noch relativ, es gab keine Tomatensoße, noch relativ sauber, nicht? Und dann sagt man, ich bin sauber, ich bin gerecht, ich bin richtig. Und so meinen wir dann auch als Christen, am jüngsten Tag vor Gott zu stehen, sagen zu können, schau mich an, ich bin ein Gerechter, ich habe mich angestrengt. Wer aber Gott sieht, so wie er ist, der sagt zu ihm nicht mehr, ich bin gerecht. Aber Gott sagt zu ihm, du bist gerecht. Ich liebe dich, wie du bist. Und Sünde trennt natürlich von Gott. Die Wirklichkeit der Sünde ist ja da. Das heißt, er ist selbst aufgekommen, nicht nur für seine Seite der Beziehung, sondern auch für unsere Seite der Beziehung. Alles, was zwischen uns stand, hat er vergeben. Alles, was uns trennt von ihm, hat er aufgehoben. Und er hat es sich wahrhaft etwas kosten lassen, sein eigenes Leben. Er ist selbst gekommen, um dies zu tun. Bitte. Ja, ganz genau.
Weil mit dem tut man sich immer nicht so schwer, weil das ist ja für uns Menschen ist das ungerecht.
Ja.
Der eine arbeitet so lang und der andere, der arbeitet nur ganz kurz.
Ja, das Gleichnis selber möchte auch das Missverständnis schon ausschließen. Wir sagen immer, der war so faul und hat nicht arbeiten wollen. Das Gleichnis erzählt gleich, niemand hat uns angeworben. Nicht? Das heißt also, das ist heute ein Gleichnis, das beklemmend aktuell ist. Nicht auch mit den Vorurteilen, die man gegen Arbeitslose am Anfang hatte. Und wenn es einen selber trifft oder einen geliebten Menschen, dann merkt man erst, was das für ein Schicksal ist. Und das, was der bekommt, dieser eine Denar, das ist genau das, was ein Familienvater braucht, um seine Familie abends um die Schnäbel füllen zu können. Das heißt, er hätte er weniger bekommen, dann hätten die Kinder hungrig ins Bett gehen müssen. Und es hat dem Herrn gefallen, nicht? Und es ist eigentlich, man müsste es noch anders übersetzen, nicht? Guck dein Auge böse, weil ich gut bin. Nicht? So fragt der Weinbergbesitzer. Der Punkt ist, dass wir uns vorkommen wie die Arbeiter im Weinberg, die schwitzend die Lasten tragen. So auch der ältere Bruder beim verlorenen Sohn. Nicht? Der konnte nur neidisch sein, weil er seinen Glauben nicht als wir erlebte, sondern als Leistung. Der hat nicht genossen. Wenn die Vaterbeziehung für ihn alles wäre und er wäre ganz in dem Wir aufgegangen, hätte sich da gesonnt. Da hätte er gesagt, wie toll. Jemand, der genug geliebt ist, der möchte Liebe an andere verteilen. Jemand, der neidisch ist, der hat noch zu wenig Liebe. Entweder erfährt er zu wenig oder er macht sich zu wenig bewusst. Das kann ja auch Verblendung sein, die wir oft haben. Neid ist immer ein Ausdruck von Mangel an Wertgefühl, das wir haben. Wenn einer wirklich schwimmt in Beziehung, wenn einer schwimmt in Liebe, dann möchte er es mit anderen teilen. Und das Komische ist, wenn jemand in Liebe mit anderen teilt, wird er immer reicher. Das Gesetz gibt es aber nur, damit wir es beim Finanzamt nicht falsch machen. Das gilt nur in der Liebe, das gilt nicht beim Finanzamt, es gilt auch sonst nicht. Nicht. In der Welt ist es anders. Je mehr man teilt, desto weniger hat man. Nur in der Liebe gibt es das, dass jemand reich wird, indem er anderen teilt. Sehr, sehr, sehr überzeugendes und sehr wichtiges Beispiel in Matthäus 20.
Ist nicht der Abraham auch ein sehr gutes Beispiel im 15. Kapitel von Genesis schon? Er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit.
Ganz
genau. Das habe ich Jahrzehnte nicht verstanden.
Ja.
Denn hinterher war noch sehr viel nicht ganz Gerechtes im Leben von Abraham. Aber der Glaube, die rechte Beziehung, hat ihn gerecht gemacht.
Richtig, weil Gerechtigkeit die rechte Beziehung ist. Und gerade wenn man Genesis 15 insgesamt liest, worauf bezog sich denn eigentlich der Glaube? Dass Gott ihm etwas zugesprochen hatte. Nicht? Gottes Wort hat gesagt, ich werde es tun. Du wirst einen Sohn haben, du wirst einen Erben haben. Es wird nicht so sein, dass du ohne einen leiblichen Sohn sterben wirst. Und das war sein Glaube. Wir sagen immer, Glauben muss doch anstrengend sein, ich muss mich entscheiden, ich muss Willen aufbringen zu glauben. Der Glaube Abrahams war ein Geschehen lassen. Er ließ sich in Gottes Verheißung fallen. So wie ich vorhin das Beispiel von dem Kind auf dem Bett hatte. Was ist Beziehung? Beziehung eines Kindes zu seinem Vater, wenn sie wechselseitig funktioniert, ist sich fallen lassen in der Vaterliebe. Das hat Abraham getan. Er ließ sich fallen in die Beziehung und dann wurde ihm gesagt, jetzt bist du gerecht.
Dann wurde er der Beziehung gerecht.
Er wurde der Beziehung gerecht und damit war er plötzlich gerecht, obwohl er sagt, ich habe doch gar nichts getan, ich habe doch nur losgelassen. Eben, das ist Gerechtigkeit. Denn Gott wollte ja uns so schaffen, dass wir uns nur von ihm her verstehen, uns ganz in seine Liebe fallen lassen. Er will ja gar nichts anderes. Und all die Anstrengungen, die wir in unsere eigene Frömmigkeit reinlegen, etwas von uns aus sein zu wollen, hindert die Liebe ja. Auch das kennen wir zwischenmenschlich. Nicht? Wenn einer einen anderen wirklich liebt, dann ist ja alle Hampelei des anderen, alle Anstrengung überhaupt kein Ersatz. Ich erinnere mich an einen Freund, der hatte sich seiner Frau gegenüber mal inkorrekt verhalten, wie Männer sind, wir können uns schwer entschuldigen. Er brachte einen riesen Blumenstrauß nach Hause. Und die Frau hat nur zu ihm gesagt, du weißt ja, wo die Vasen stehen, weil ihre Meinung war, der Blumenstrauß ist kein Ersatz für Liebe. Du hättest dich besser bei mir entschuldigt und die Beziehung wiederhergestellt. Es geht um Beziehung, es geht nicht um Geschenke. Und wie viele Christen strengen sich an und versuchen, Gott Geschenke zu machen, anstelle zu lieben. Aber sie können nicht lieben, weil man sich von sich aus kann man keine Liebe produzieren. Dabei müssten sie sich nur in die Beziehung fallen lassen, in die Verheißung fallen lassen. Das war aber eine andere Wortmeldung. Ja, da ist derselbe Abraham ein vorzügliches Beispiel. Das hat ja mit Erwählung zu tun, nicht? Die einen kommen zum Glauben, weil sie erwählt sind. Der Abraham wurde erwählt, aber schon die Segensverheißung an Abraham machte deutlich, wie ist Erwählung zu verstehen. Nicht exklusiv, sondern inkludierend. Nicht ausschließlich, sondern einschließend. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das heißt, die, die diese Sicht, diese Liebe Gottes erkennen, die werden nicht als die wenigen herausgenommen und dann den Mund halten, bloß nicht weitersagen, damit es kein anderer kapiert und auch noch glaubt, sondern die sind praktisch die Zeugen, die es dann vermehren, die Gott gebraucht. Gott erwählt den einen, die eine, um viele zu erwählen und zu berufen. Gottes Erwählung ist immer eine einschließende. Gott hat immer die ganze Welt im Blick, wenn er handelt mit einzelnen Menschen. Es ist gar keine Frage, und ich weiß ja auch, dass hier die Schwestern und Brüder auf der Langensteinbacher Höhe diese Frage sich auch selber stellen und reflektieren. Man kann in der Tat Gottes vollkommene Liebe in Jesus Christus nicht zusammendenken mit der menschlichen Vorstellung, dass am Schluss Gott die Mehrheit aller Menschen in Ewigkeit aufgibt. Es ist jetzt die Frage, wie gehe ich mit diesem Widerspruch um? Viele, gerade im Pietismus, sagen, ich gehe so mit um, dass ich sage, Gott ist eben nicht nur Liebe, sondern er ist Liebe und Zorn. Er ist nicht nur ein heilender Gott, sondern ist auch ein vernichtender Gott. Und dann ist die Gerechtigkeit genau, er hat zwei Seiten. Weil er gerecht ist, wird der Sünder in Ewigkeit bestraft und der Gerecht in Ewigkeit belohnt. Was wir aber von Paulus gelernt haben, schon in den ersten Kapiteln, Römer 1 bis 3, es gibt ja gar keine gerechten Menschen. Das heißt, alle Gerechten am jüngsten Tag sind ja Begnadigte. Und insofern ist die nächste Frage dann, wenn Gott alle liebt und die Gläubigen ja aus Gnaden von Gott beschenkt sind mit der Erkenntnis und Erkenntnis kein Mensch, kein Sünder von sich aus machen kann, warum schenkt er das nicht allen? Jemand, der an der Frage nicht leidet, der hat auch Matthäus 20 noch nicht kapiert. Nicht? Also wenn ich Fromme treffe, die sagen, da freue ich mich richtig drauf, dass die Mehrheit in der Hölle ist und das muss auch so sein. Und wenn es anders ist, dann gehe ich selber in die Hölle, weil ich in dem Himmel nicht sein will, wo noch Gottlose drin sind, die begnadigt werden. Der hat noch gar nichts verstanden vom Evangelium. Andere Seite. Gott ist natürlich viel größer, als dass wir sagen, weil ich mir jetzt Liebe und Gerechtigkeit so zusammendenke, sage ich dir jetzt genau, was du am jüngsten Tag machen musst. Das, was wir im Neuen Testament haben, ist, dass wir vom Ende her, denken wir an Römer 9 bis 11, vom Ende her alle sagen werden, wir sind überwältigt von Gottes geheimnisvollem Ratschluss. Das heißt, jetzt mögen wir noch verschiedene Antworten auf den Widerspruch geben. Entscheidend ist, dass wir Gott das letzte Wort lassen. Und das mache ich nicht aus taktischen Gründen, weil ich teilweise mit Allversöhnern zusammen Gebetsgemeinschaft habe und teilweise mit Pietisten, die die Allversöhnung ablehnen. Das ist nicht taktisch bei mir, sondern es ist mein Respekt vor Gott, dass ich sage, Hauptsache wir einigen uns darauf, dass der Vater, der Jesus Christus selbst als seinen Sohn auf die Welt schickte, der selbst alles gegeben hat aus Liebe zu den Menschen, zu allen Menschen und zu keinem mehr und zu keinem weniger, weil er sie alle gleich liebt, der hat das letzte Wort am jüngsten Tag. Und dann kann ich ruhig schlafen, nicht weil mir egal ist, was mit denen passiert, sondern weil ich weiß, es ist bei dem Richtigen aufgehoben. Ich habe meinen Vater, als ich Urlaub hatte, und er noch arbeiten musste, er war auch im Finanzamt als Regierungsrat, gerne in seinem Büro besucht. Und wenn ich artig war, durfte ich auch sitzen am Besuchertischlein und bekam dann auch so ein paar Zettel und einen Rotstift und war immer fasziniert, weil er immer nur unterschreiben musste. Ich wollte dann auch gerne aufs Finanzamt gehen, um immer nur zu unterschreiben. Das fand ich viel praktischer, als Hausaufgaben zu machen. Und da hatte ich meinen kleinen Schreibtisch mit meinen Malarbeiten und er hatte seinen großen Schreibtisch mit den großen Entscheidungen. Wisst ihr, was wir als Christen immer falsch machen? Dass wir auf den Schreibtisch unseres himmlischen Vaters gucken, in seinen Akten rumstöbern, ihm da rein korrigieren. Und er zeigt auf unser kleines Tischlein und sagt, mal du mal deinen kleinen Esel und mal du mal dein kleines Pferdchen und bleib du bei deinen Dingen und ich werde meine Hausaufgaben machen. Nicht der Respekt vor dem letzten Wort Gottes. Aber ich sage das nicht in Offenheit. Ich bin gewiss, dass wir alle am jüngsten Tag Gott preisen werden über seinen Ratschluss. Aber an dem Widerspruch müssen wir leiden. Nicht nur theologisch leiden, sondern wir tun es ja täglich. Auch in unserem Leben, wie viel Leid geschieht, wie vielen Menschen wird nicht geholfen, obwohl wir für sie beten, obwohl sie gläubig sind. Das heißt, unsere ganze Geschichte ist ja voller Widersprüche. Die überzeugendsten Apostel sind alle als Märtyrer gestorben. Nicht gerade dieser Paulus hier, der das Evangelium so preist. Was ist die Folge? Er kommt kurz darauf ins Gefängnis und vielleicht ist er nie mehr freigekommen, kam er frei, dann ist er schlussendlich dann doch des Todes gestorben. Das heißt, der Widerspruch war ja schon bei den ersten Christen da. Unsere Erfahrung deckt sich nicht mit dem Evangelium. Was mache ich? Verrate ich das Evangelium? Das ist eine Möglichkeit. So machen wir es in der Anfechtung. Oder klammere ich mich an den Zuspruch der Liebe Gottes im Evangelium, trotz all meiner Erfahrung? Das haben im Alten Testament schon Psalmisten gemacht. Das hat Jesus, der Sohn Gottes, am Kreuz gemacht. Nicht die Erfahrung des Verlassenseins leitet er ein mit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gegen die Erfahrung an Gott klammern, gegen den Zweifel an Gott klammern, in Jesus Christus. Luther war ein sehr angefochtener und in der Anfechtung gewisser Mann. Und er hat gesagt, ich kenne keinen Gott außer in Jesus Christus. Das war unter Tränen erkämpft, dieses Bekenntnis. Denn unser Leben hat 1000 Gotteserfahrungen, mit denen wir nicht zurechtkommen. Das heißt Erfahrungen, wo wir Gott nicht verstehen. Und das Geheimnis des Evangeliums ist, hier habe ich eine Insel, hier habe ich eine Oase, die mich rettet. Aber oft gegen meine Erfahrung, gegen den Augenschein, mit vielen offenen Fragen. Wir werden uns schnell einig und falls andere da nicht so einig sind, dann einigen wir uns darauf, am Schluss werden wir Christus darüber preisen. Aber den Christus, der uns vollkommen liebt und alle liebt. Ich habe heute Morgen noch eine Seminararbeit zu Ende korrigiert, da habe ich dran gelitten. Ich sage euch den Namen ja nicht, deshalb darf ich es erzählen. Es bleibt ja anonym, ich habe ja hunderte Seminararbeiten. Und da war genau wieder dieses Bild des Gottes, der einerseits liebt, andererseits straft. Wen liebt er? Nun die Gerechten, die glauben. Und wen straft er? Nun die Feinde sind. Und ich habe den Satz lesen müssen, wenn wir Feinde Gottes sind, wird Gott unser Feind. Wenn das so wäre, dann könnten wir heute alle heulen. Und könnten die Sonne dunkel hängen, dann wäre für uns keine Hoffnung. Eine solche Frömmigkeit führt entweder in die Heuchelei, wie oft habe ich das erlebt, aufgesetzte Frömmigkeit, oder in die Verzweiflung. Und das Dumme ist, in derselben Gemeinschaft, im selben Hauskreis, in derselben Gemeinde ist beides. Die Gemeindeleiter heucheln und die fromme Gemeinde, die das ernst nimmt, zerbricht daran. Da kann man seelisch krank werden dran. Nicht an dieser Überforderung. Du musst mehr, noch viel mehr. Und wie befreiend die Entdeckung des Paulus? Ich muss gar nicht. Und plötzlich kann ich. Das werden wir heute Abend aber noch ausführlich behandeln müssen, damit es nicht zu schnell davon geht. Nicht meine Aussage ist nicht, bleibt so wie ihr seid, sondern werdet total anders. Aber nicht, indem ihr euch anstrengt.
Ja, ich glaube, wir haben jetzt Herrn Professor sehr in Anspruch genommen und wollen doch so langsam zum Ende kommen.
Gerne mit einem Gebet, darf ich?
Ich bitte darum.
Ja. Lieber Vater im Himmel, du weißt, wie wir in unseren letzten Tagen und Wochen und Monaten von diesem doppelten Eindruck bestimmt waren. Einerseits zu dir zu gehören, dir dankbar zu sein, auch auf dich zu hoffen. Und andererseits dich dann doch zu vergessen, Distanzgefühle zu entwickeln, ein schlechtes Gewissen zu haben und eine Trennung zu spüren oder zu leben, vielleicht auch zu verdrängen und nicht wahrhaben zu wollen zwischen dir und uns. Nun hören wir in deinem Evangelium, dass du uns willst und nicht etwas von uns. Dass du das Wir willst, die Gemeinschaft, dass es dir um Beziehung geht und dass in dieser Beziehung es um unsere Person geht, die dir ganz gehört. Nicht erst als Gerechte, sondern schon als Sünder liebst du uns. In unserer Schwachheit, in unserem Versagen. Da, wo wir selbst uns nicht annehmen können, hast du uns schon mit dir versöhnt. Herr, das macht uns so glücklich. Und wenn wir dann noch hören, wie viel es dich gekostet hat, uns aus unserer Sünde zu erlösen, wie viel es dich gekostet hat, nicht nur selbst gerecht und treu und vertragsgerecht zu leben, sondern in unsere Finsternis zu kommen, in unsere Bedürftigkeit zu kommen, all unsere Not und Finsternis zu tragen, ja dein eigenes Leben einzusetzen, um uns für dich zurückzugewinnen. Dann sehnen wir uns nach deiner Gerechtigkeit. Wir wollen wieder in der richtigen Beziehung mit dir sein. Herr, schenk, dass wir in diesen Stunden, die wir hier gemeinsam haben, dass wir in diesen Stunden überwältigt werden von dir und deiner Liebe. Dass wir alle falschen Gottesbilder überwinden lassen von dem Angesicht Jesu Christi. Und dass wir gewiss werden, dass uns jetzt und in alle Ewigkeit nichts und niemand mehr aus deiner Hand reißen kann. Nichts und niemand mehr uns trennen kann von deiner Liebe. Amen.